In Jesu Namen. Amen. Liebe Gottesdienstbesucher, mir wird gerade klar, warum dieser Gottesdienst Leben-Gottesdienst hat. Heißt, der Pfarrer trägt keinen Talar, da kann er viel besser leben bei dieser Hitze. Super, wunderbar kühl hier. Das Thema Treue ist mir zum letzten Mal eindrücklich in einem Bibeltext begegnet, Apostelgeschichte 6 und 7, und zwar war ich beim Christustag eingeladen. Es war einer der Texte, vielleicht haben Sie eine Auslegung gehört. Da ging es eigentlich um Stephanus, den mutigen Zeugen. Aber ich habe auch so gedacht, was mir so deutlich wurde, er ist vor allem auch der treue Zeuge. Botschaft von einem treuen Zeugen nach Apostelgeschichte 6 und 7. Die Verse, Kapitel 6, Vers 8, Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Kilikien und der Provinz Asia und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Und in Kapitel 7 heißt es, als sie das hörten, die Rede des Stephanus, ging es ihnen durchs Herz. Und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Liebe Gottesdienstbesucher, liebe Mitchristen, Stephanus stirbt den Märtyrertod, den allerersten christlichen Märtyrertod. Märtyrer bedeutet nichts anderes als Zeuge. Für sein Zeugnis von Jesus muss dieser Mann sein Leben lassen. Noch nie in der Kirchengeschichte mussten so viele ihr Leben lassen für ihr Zeugnis von Jesus wie in den letzten Jahrzehnten, wie in den letzten 100 Jahren. Nur wenige wurden dabei so prominent ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wie jene 21 am Strand von Libyen. Sie erinnern sich, im Jahr 2015. Martin Mosebach, ein katholischer Schriftsteller, hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die 21. Er beschreibt, wie er nach Oberägypten reist, um dort die Familien der Getöteten aufzusuchen. Diese Familien hatten Söhne, die als Gastarbeiter im Nachbarland dort Geld verdient haben. Und diese Familien, sie zeigen alle das grausame Video, das um die Welt ging, ganz offenherzig. Und man das sieht, 21 Männer knien in diesen orangefarbenen Overalls am Strand. Und dahinter 21 schwarze Bewacher halten sie am Kragen, der Dolch griffbereit. Und dann hält der Anführer in der Mitte eine Rede. Botschaft an die Nationen des Kreuzes, geschrieben mit Blut. Der Islam wird siegen, der wahre Gott Allah wird Frieden schaffen. Nach diesem Endkampf. Und erstaunlich ruhig und gefasst die 21, stille. Und dann werfen die Bewacher die Opfer in den Sand. Man hört keinen Aufschrei, nur ein Gewirr leiser Stimmen. Jahab, Jesua, ägyptische Sprache. Herr Jesus. Und dann Filmschnitt und dann sieht man die abgetrennten Köpfe. Die ägyptische Kirche nennt sich die Kirche der Märtyrer. Diese jungen Männer, alles koptische Christen, wurden in den Tage der Gefangenschaft tagsüber gequält. Nachts beteten sie die Liturgie ihrer Kirche stundenlang, die sie alle auswendig kannten. Dieses grausame Video, das um die Welt ging, sollte den Islam verherrlichen. In Wirklichkeit verherrlicht es Jesus. Stephanus, der allererste in der langen Reihe der Märtyrer, verherrlicht Jesus. Interessant, aber nach Apostelgeschichte 7 wird überhaupt nicht mehr erzählt von einem Martyrium im Neuen Testament, nichts von der Enthauptung des Paulus, nichts von der Kreuzigung des Petrus, nichts vom gewaltsamen Ende aller Apostel und vieler Blutzeugen nach ihnen. Der Prediger Walter Lüthi aus der Schweiz macht darauf aufmerksam. Warum kommt dann kein Wort mehr von diesen Martyrien? Wahrscheinlich ein Wink unseres Herrn. Bitte keine Heldenverehrung. Bitte keinen Märtyrerkult. Keine Gebete zu besonderen heiligen Menschen. Bitte auch keinen religiösen Voyeurismus, dass man gerne auf das Dramatische starrt. Und bitte auch keine Entmutigung von Durchschnittschristen wie dich und mich, die so etwas Extremes bestimmt nie erleben werden. Bitte auch keine Sehnsucht nach Martyrium, nach dem Leidensschicksal, hinter dem eine falsche Wichtigtuerei steckt. Suche nicht das Martyrium, aber sei ein treuer Zeuge von Jesus. So höre ich aus diesen Kapiteln die Anrede und die Botschaft an unseres Herrn. Apostelgeschichte 1, ihr werdet meine Zeugen sein. 1. Timotheus 6, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist, und hast das gute Bekenntnis bekannt vor vielen Zeugen. Und 1. Korinther 4, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, von den Hausverwaltern, als dass sie für treu befunden werden. Sei ein treuer Zeuge von Jesus. Erstens ein Zeuge von Jesus, der rettet. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Überraschend, der Mann ist doch zum Diakonendienst berufen, Witwen besuchen, Lebensmittel austeilen, Gemeindemittagessen vorbereiten, Teller abwaschen. Aber es geht ihm offenbar so, wie Jesus unterwegs, da sitzt eben der Gelähmte in der Tempelgasse und bettelt ihn an. Und jene Witwe, die er besucht, klagt über Gürtelrose. Und Maria Magdalena, die Mitchristin, liegt fiebernd da nieder. Na, das geht ja Stephanus nichts an. Er hat ja seinen vollen Dienstplan da abzuarbeiten. Nicht doch. Die 12 Apostel können sich ja auch nicht um alles kümmern. Es ist dieselbe Gnade und Kraft, die ihren Dienst trägt und die auch seinen Dienst trägt. Egal, ob wir Jungschauhelfer sind, Gemeinde, Besuchsmitarbeiterin, es ist dieselbe Gnade und Kraft, die wirkt. Aber was soll nun Stephanus dem Gelähmten sagen und der Witwe und der Fieberkranken? Es ist wie in Apostelgeschichte 3. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, gebe ich dir. Was hat Stephanus? Er hat den Namen. Ob in dem Namen von Jesus, der Krankheit befiehlt, wie es die Apostel tun, Petrus, Johannes, Apostelgeschichte 3, oder ob er in diesem Namen ganz schlicht betet, ist nach Jakobus 5, jeder Christ für den Kranken tun kann, das erwähnt der kurz gefasste Bericht nicht, so oder so, der Name heilt. Der Name tut Zeichen und Wunder. Der Gelähmte hüpft fröhlich davon. Die erkrankte Witwe, sie weint vor Glück. Und die Maria Magdalena, die wirbelt wieder schon durchs Gemeindebüro. Das spricht sich herum. Das sorgt für Streit und Ärger. Aber wieso denn? Wunderbare Heilungen sind doch nicht zum Ärgern, sondern zum Staunen. Schon. Aber ich gehe davon aus, dass die Heilungen in Apostelgeschichte 6 zu genau demselben Zeugnis führen, was wir in Apostelgeschichte 3 von Petrus und Johannes hören. Den Aposteln ist es überaus wichtig, die unerklärliche Heilung des Gelähmten zu erklären. Liebe Leute, nicht wir haben den gesund gemacht, es war Jesus. Und die Predigt von Petrus gipfelt dann in dem Satz: Gott hat seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass sich ein jeder bekehre von seiner Bosheit. Dieses Zeugnis, diese Botschaft sorgt für Musik in der Bude, auch bei Stephanus. Judengenossen aus verschiedenen Synagogen gehen auf ihn los. Wie bitte? Der Nazarener, Gottes Knecht und Gesandter, der Gekreuzigte, lebendig und auferstanden. Dieser Kritiker des gesetzestreuen Pharisäertums soll ein Segensträger für Israel sein. Zündstoff für eine heftige Diskussion. Stephanus weicht der Diskussion nicht aus. Er ist offenbar nicht der Meinung, wie manche Mitchristen, naja, Diskussion bringt ja sowieso nichts. Argumente helfen nicht weiter. Vernünftige Erklärungen führen niemals Richtung Glaube. Nein, Stephanus stellt sich der Herausforderung, wie sich sein Herr oft seinen Kritikern gestellt hat. Und um welches Thema geht es dann bei der Diskussion? Es ist in keinem anderen Namen Heil. Und es ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sicher ist die Frage nach dem Namen die entscheidende Streitfrage in diesen Diskussionen. Dass ein Stephanus das bezeugt: Leute, der Name rettet. Mose rettet nicht. Moses Gesetz rettet nicht. Der Tempel rettet nicht. Nur Jesus. Sie schleppen Stephanus vor den Hohen Rat. Sie bringen ihn vor das höchste Religionsgericht und er wiederholt sein Bekenntnis zu Jesus. Sein Gesicht strahlt wie beim Strahlen eines Engels und alle Richter sehen es. Und der Jesuszeuge hebt zu einer Verteidigungsrede an. Aber ach, es ist eigentlich keine Verteidigungsrede. Wie eine Bibelerzählung aus dem Kindergottesdienst kommt das daher. Aber diese Erzählung hat es in sich. Sie zeichnet nämlich die Umrisse einer Rettergestalt. Hätte Josef in Ägypten nicht die Kornkammern gebaut, die Väter wären verhungert. Hätte Mose Israel nicht aus dem KZ Ägypten befreit, die Väter hätten sich totgeschuftet. Und jetzt bitte einen Schritt weiterdenken. Hätte Jesus nicht das geistliche Brot des Lebens gebracht? Hätte Jesus nicht aus der Zwangssklaverei, der Sünde und des Teufels befreit? Dann bliebe nur der Tod. Geistlich, leiblich, ewig. In der ERF-Sendung Mensch Gott, ERF-TV, wurde eine junge Frau aus dem Iran vorgestellt. Und sie erzählte von dem Moment, als sie im löchrigen Plastikboot saß und das Flüchtlingsboot war am Sinken und wie sie da voller Verzweiflung in die Wogen schreit: Jesus, wenn es dich gibt, rette uns. Wenige Augenblicke später sei ein türkisches Fischerboot aufgetaucht. Alle Todgeweihten wurden aus dem Wasser gezogen. In Deutschland, so erzählt sie, habe sie dann mehr und mehr vom Evangelium gehört und dann habe Jesus sie gerufen, im Traum sei vorher gestanden: Maria Magdalena, ich möchte, dass du dich taufen lässt. Und sie wurde Christin, sie dankt ihrem Retter auf Knien. Der Streit um ihn, um diesen Retter, hat nie aufgehört. Ist immer weitergegangen. Wie bitte? Ein Retter aus Verlorenheit? Alle Menschen sind doch von Gott geliebte und damit angenommene Menschen. Oder nicht? Alle Menschen sind doch irgendwie fehlerhaft und sind auch irgendwo schuldig. Dann kann man das mit der Sünde doch nicht so eng sehen. Alle Menschen, gleich welcher Religion, sind doch irgendwie gläubig und gutwillig. Dann kann man doch unmöglich den einzelnen Religionsstifter aus Israel so absolut setzen. Das Zeugnis von Jesus ist für unsere Gesellschaft ein Anstoß. Und für die Theologen erst recht ein Ärgernis. Jörg Breitschwert, seit kurzem Pfarrer in Hülben, hochberühmten Hülben auf der Schwäbischen Alb, er zeigt in seiner umfangreichen, hochinteressanten Doktorarbeit, wie diese liberale, im Grunde antichristliche Theologie schon seit dem 19. Jahrhundert und länger in immer höheren Wellen ins Boot der Kirche schlägt. Schläft der Herr der wahren Kirche? Wird er aufstehen und Wind und Wellen bedrohen? Wir zittern. Wir glauben, dass er aufstehen wird. Wir bezeugen ihn als den einen Retter. Es ist in keinem anderen Heil. Unser treues Zeugnis ist gefragt in der Familienrunde. Ganz schlicht, dass wir sagen, lasst uns doch jetzt einmal gemeinsam Gott danken dafür, dass er der Großmutter so wohlgetan hat. Unser Glaubensbekenntnis ist gefragt in der Mitarbeiterrunde, wenn jemand vorschlägt, die Botschaft im nächsten Jugendgottesdienst muss lauten, wir retten das Klima. Moment einmal, ich glaube an den Schöpfer, der diese Welt mitsamt ihrem Klima vollkommen in der Hand hält. Das muss die Botschaft sein. Unser Einspruch ist gefragt, wenn im kirchlichen Bereich Jesus verkündigt wird als der Weltverbesserer, dessen Werk wir fortsetzen müssten und jetzt die bessere Welt schaffen. Moment einmal, er hat seinen Jüngern aufgetragen, Buße zu predigen. Umkehr, Bekehrung zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Menschenrettung, nicht die Lösung aller Menschheitsprobleme. Dieses Zeugnis kostet Kraft und Mut. Warum fehlt es so oft? Im Familienkreis, in der Mitarbeiterrunde oder in der kirchlichen Öffentlichkeit? Liegt es daran, dass man ja von vornherein weiß, dass es ja nichts bringt, ein Wort zu wagen, ein Bekenntnis zu sagen, Einspruch zu erheben, bringt ja nichts? Oder liegt es daran, dass wir so müde sind und so angepasst und so feige? Schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, mahnt der Apostel. Sei ein treuer Zeuge von Jesus, von dem Jesus, der allein rettet. Und zweitens von dem Jesus, der entlarvt. Stephanus hat eigentlich genug zu tun mit der Aktion Vesperkirche und mit dem Fürsorgedienst für die Waisenkinder. Stephanus ist schon genug aufgehalten. Überall strecken die Armen und die Kranken die Arme nach ihm aus und die Hände. Ja, was verschwendet er da Zeit mit Diskussionen für diese Leute aus den Diaspora-Synagogen? Es sind Gruppen, die würden sich für uns anfühlen, vielleicht wie die Russlanddeutschen oder die Siebenbürger oder sonstige Heimkehrer, Aussiedler aus Südamerika. Was bringt denn die Diskussion mit diesen eng strenggläubigen, die halt ein Problem haben mit der Botschaft vom Messias aus Hintertupfingen im ungläubigen Oberland? Ja? Was bringt das? Und hier heißt es, sie stritten mit Stephanus. Das griechische Wort meint Diskussion, Auseinandersetzung, Streitgespräch. Stephanus hält sich nicht raus. Stephanus sieht die Gesichter. Er nimmt jeden Einzelnen ernst und er sieht Christus ferne verlorene Seelen. Und deshalb seine Antworten und seine Argumente und seine Schriftbeweise. Die Hinweispfeile in Gottes Text auf den Messias sind so klar, dass die Gesprächspartner eigentlich nichts dagegen sagen können. Und so greifen sie jetzt zu Vorwürfen, die deshalb so gemein sind, weil sie an die Wahrheit anknüpfen, sie aber verzerren. Als ob Jesus ein Feind des Gesetzes Moses sei. Ja, das Gesetz rettet nicht. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Aber Jesus ist in dem Sinne nicht gegen das Gesetz. Er lehrt und lebt den Willen Gottes in Vollendung. Stephanus, der Angeklagte, auf dessen Gesicht sich das Christuslicht widerspiegelt, der Auferstandene selber, spiegelt sich in seinem Gesicht wieder. Dieses Licht entlarvt die verfinsterten Herzen seiner Kritiker, entlarvt die Dunkelheit in den Herzen der Menschen, die ihn so angreifen. Ja, noch einmal, seine Rede ist eine Bibelerzählung, hört sich ganz harmlos an, aber was steht da drin? Was haben die Väter mit Josef gemacht? Sie haben ihn verraten und verkauft. Was haben die Väter angestellt, als Mose die 10 Gebote auf dem Berg abholte? Sie haben sich ein goldenes Kalb gebastelt. Gegen das klare Verbot, sich ein Bild von Gott zu machen. Schau in die Geschichte. Der Vater Israels hatte immer das Beste vor und sie haben ihn immer ins Gesicht beleidigt, wie die Teenager. Stephanus hat bisher gewisserweise durch die Blume gesprochen, durch die biblischen Traditionen, und jetzt redet er Klartext. Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Wir lernen, einmal muss Klartext geredet werden. Nachdem wir als Eltern lange vorsichtig gemahnt hatten, nachdem wir als Jugendleiter vielleicht sehr lange Geduld mit unseren Anvertrauten hatten, nachdem wir als Prediger und Zeugen sehr lange nur mit Gleichnissen oder nur mit Andeutungen in die richtige Richtung wiesen. Gewiss, Liebe, Geduld, Sanftmut. Von dieser Frucht des Geistes können wir nie genug haben. Aber das schließt nicht aus, dass der klare Ungehorsam klar angesprochen werden muss. Ihr habt das Gesetz empfangen und habt es nicht gehalten. Für uns heute, ihr habt die ganze biblische Botschaft mit dem Evangelium empfangen. Und was habt ihr davon gehalten? Ach, ihr sagt, es ging nur um eine moderne Verpackung, eine zeitgemäße Vermittlung dieser guten Nachricht von Jesus Christus. Aber ihr kommt vielleicht manchmal vor lauter Verpackung und Vermittlung gar nicht mehr beim alten Evangelium an. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet. Ach, er sagt, den Willen Gottes kann man vielleicht gar nicht so genau wissen und deshalb auch nicht so eindeutig predigen. So hieß es kürzlich in einer Gesprächsrunde im Oberkirchenrat Stuttgart. Ja, den Willen Gottes zu bestimmten Fragen, wie können wir uns da so sicher sein? Ich sage Römer 1, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen. Gott hat sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Ach, ihr sagt, man dürfe nicht immer nur von dieser einen Sünde sprechen. Wie wahr? Die Bibel spricht von vielen Sünden, Römer 1. Sie sind erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, lieblos, treulos, unbarmherzig. Freilich, wer will das schon hören? Der Chefredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schrieb öffentlich, ja, dieser Text Römer 1 sei ja ziemlich in die Hose gegangen. Dieser Paulus rufe ja zum Mord an Schwulen und Lesben auf. Soweit sind wir, dass die Intellektuellen unserer Zeit den Bibeltext verzerren und verhöhnen. Paulus ruft nicht zum Mord auf. Er schreibt, sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Sie wissen es alle sehr gut, was eigentlich gut ist für den Leib und für die Seele. Und sie wissen, dass sie Gott ins Gesicht beleidigen. Deshalb der ideologische Aufmarsch, deshalb die politische Korrektheit, deshalb der kollektive Aufschrei, wenn heute jemand überhaupt nur Römer 1 zitiert. Es genügt das Zitat. Man erträgt es nicht mehr. An welchen Jesus glauben wir eigentlich? Ich erkenne in seinem treuen Diener Stephanus den Jesus, der irgendwann Klartext redet und den Zuhörern klar macht, hier ist nach Gottes Willen Sünde. Und das ist der Weg dann zur Gnade und zum Evangelium. Sei ein treuer Zeuge von Jesus, der entlarvt. Und drittens, sei ein treuer Zeuge von Jesus, der beisteht. Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, als Stephanus das sagt, da knirschen die Zuhörer mit den Zähnen. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Und es heißt hier wörtlich, eine Säge ging durchs Herz. Und Herr Stephanus sieht sich auf einmal von einer Meute von Wölfen umringt. Gleich werden sie über ihn herfallen. Und er geht seinen Blick nach oben und was sieht er? Es wird ihm ein Blick geschenkt durch die Grenze zwischen der irdischen und der himmlischen Wirklichkeit. Und es strahlt die Herrlichkeit Gottes. Und zur Rechten Gottes steht niemand anderes als Jesus. Als er gesagt hat, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, das war keine Botschaft aus der Welt der Märchen und der Mythen. Als er diskutiert hat mit den Schriftgelehrten über Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Das war keine Diskussion, symbolische Worte. Und die erhobenen Hände auf dem Ölberg, dieses Auffahren zum Himmel, das war keine Inszenierung. Er ist tatsächlich oben, er ist in der Regierungszentrale und Kommandozentrale. Und er ist von oben her für uns alle da. Und für jeden Christen in großer Not, ganz besonders nah. Stephanus erlebt den Beistand seines treuen Herrn. Das ist ja der Sinn dieses Blickes in den Himmel. Und es kann sein in unserem Leben, wenn es einmal ganz eng wird, wenn sie dich an die Wand stellen, wenn es auf Tod und Leben geht, schenkt der Herr manchmal etwas zum Sehen, zum Hören. Ein Wort, eine Vision. Das gibt es. Aber auch wenn er nichts Sichtbares und Hörbares schenkt, sollen wir ihn heute Abend dort stehen sehen, bereit, jedem von uns zu helfen, völlig bereit, jeden von uns aufzufangen. Jesus steht zu Stephanus, als es darauf ankommt. Und dann rasten sie aus. Sie gehen über Tische und Bänke, sie sprengen die Regeln einer geordneten Gerichtsverhandlung, hinaus mit diesem Nestbeschmutzer aus der heiligen Stadt, hinab, diesen Hügel hinab, mit diesem geistig abgestürzten Menschen, hinunter ins Totenreich mit Hilfe von massiven, auf den Kopf geschleuderten Steinbrocken. Stephanus bittet seinen Herrn, seinen Geist aufzunehmen, genau wie Jesus am Kreuz. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Die Person zerbricht, der Körper zerbricht, die Person wird ganz und gar bewahrt. Und Stephanus bittet seinen Herrn, ihn diese Sünde nicht anzurechnen, genau wie Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. In der Synodendebatte um diese unselige Segnung von gleichgeschlechtlichen Partnern, hieß es an einer Stelle, das sei Jesusgemäß. Jesusgemäß. Ich sehe hier etwas, was Jesusgemäß ist. Das Leben loslassen und sich und das Leben loslassen, wenn es dir nicht mehr gelassen wird. Und dann sich ganz dem Schöpfer und Erlöser überlassen. Und den Menschen ihre Gemeinheiten und ihre Lästerungen erlassen. Es kommt am Ende nicht darauf an, was sie über dich sagen. Es kommt darauf an, was der Herr über dich sagt. Und er sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das Offenbarungsbuch zeigt uns die treuen Zeugen am Ziel, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis, die Bestätigung von Jesus. Wollen wir dazu gehören? Seine Treue zielt darauf ab, dass wir an diesem Ziel ankommen. Wir versagen als Zeugen, wir zeigen Schwächen, wir schweigen. Und wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Sei ein treuer Zeuge von Jesus, der rettet, der entlarvt und der beisteht. Amen.